HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Der zunehmende Interessenkonflikt zwischen den Prioritäten der USA und denen des Irak hat das Vertrauen zwischen den beiden Staaten erschüttert.
Die USA und ihr Präsident müssen wissen, dass wir uns bitter rächen werden. Ich sage Mr. Trump, er muss jetzt auch vor seinem eigenen Schatten Angst haben.
Die Eskalation zwischen den USA und den Iran ist hochdramatisch. Damit ist die Sicherheitslage unserer Soldatinnen und Soldaten im Irak nicht mehr gewährleistet.
We spent a fortune on building this incredible base.
Wir haben ein Vermögen für diese unglaubliche Militärbasis ausgegeben. Die wollen wir besser behalten. Und der Grund ist, ich will von dort etwas Iran beobachten.
Ich hielte das für hochgefährlich, denn damit hat der IS und die, die ihn unterstützen, ein Spielfeld, das nur in Risiko und in Gewalt führen kann.
Ausgerechnet in Bagdad ist der iranische General Soleimani getötet worden bei einem gezielten Luftangriff der US-Streitkräfte. Und nicht nur die Tat sorgt nun für eine Eskalation, sondern auch der Tatort. Irakische Politiker sehen die Souveränität ihres Landes verletzt. Sie sehen gefährdet, was sie mit dem Nachbarland Iran verbindet, vor allem wenn sie der schiitischen Bevölkerungsgruppe angehören. Und sie fühlen sich provoziert von den USA, zumal bei dem Luftangriff auch ein irakischer Kommandeur ums Leben kam. Eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten in der Hauptstadt Bagdad hat inzwischen für einen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak gestimmt. Unversehens ist der Irak nun nach langer Zeit wieder in den Mittelpunkt des internationalen Interesses gerückt. Ein Land mit einer fragilen Machtteilung zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden. Ein Land, in dem ausländische Truppen nicht ohne Erfolg gegen die Terrormiliz IS gekämpft haben und in dem auch die Bundeswehr präsent ist. Ein Land, das sich dem einstigen Erzfeind Iran stärker verbunden fühlt, als das vielen hierzulande bewusst ist und das womöglich vermitteln könnte zwischen den Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien. Dieses Land, das Land zwischen den Flüssen, Tigris und Euphrat, ist längst ein Land zwischen den Fronten geworden, was vielleicht ein Teil der Lösung, aber vielleicht auch ein Teil des Problems sein könnte. Am Abzug, Brennpunkt Bagdad, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und zu Beginn dieses Tages nimmt uns Carsten Kühntop, unser Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten, noch einmal mitten hinein in die irakische Parlamentssitzung vom Wochenende.
Zu Beginn der Sitzung ein spontaner Sprechchor der Abgeordneten. Sie ließen die beiden höchstrangigen Opfer des US-Attentats hochleben. Den iranischen General Qasem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Mohandes. Ja zum Irak, nein zu den USA, skandierten die Abgeordneten schließlich. Dann hielt der amtierende Ministerpräsident Adel Abdelmahdi eine Rede. Ausführlich legte der Regierungschef dar, wie der Irak auf das Attentat reagieren könne. Es gebe mehrere Möglichkeiten. Uns liegen zwei Hauptoptionen vor. Die erste, die Beendigung der Gegenwart der ausländischen Truppen mit sofortigen Maßnahmen und das Treffen aller dafür nötigen Vorkehrungen. Die zweite Option, dass wir zu einem alten Gesetzentwurf zurückgreifen. Ihm zufolge könnte die Regierung die Zahl der ausländischen Truppen nach einem bindenden Zeitplan reduzieren, bis die Präsenz dieser Truppen auf irakischem Boden gänzlich beendet wird. Überraschend deutlich machte Abdelmahdi klar, was er für das Beste hält. Meine Empfehlung, die ich als Ministerpräsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte bevorzuge, ist, die erste Option zu wählen. Denn trotz aller in- und ausländischen Schwierigkeiten ist diese Option die beste für den Irak, um gute und richtige Beziehungen zu den USA und dem Rest der Staatengemeinschaft neu zu organisieren. Diese neuen Beziehungen werden den Grundstein für starke und solide Beziehungen auf Basis des Respektes der Souveränität und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten legen. Schließlich enthüllte Ministerpräsident Abdelmahdi ein interessantes Detail. Für die Geschichte muss ich erwähnen, dass ich einen Termin mit dem verstorbenen Qasem Soleimani um 8.30 Uhr am Freitagmorgen hatte. Er sollte mir eine Botschaft aus dem Iran übermitteln, als Antwort des Iran auf die Botschaft von Saudi-Arabien, die wir an den Iran weitergeleitet hatten, um Übereinkünfte und wichtige Entspannungen der Eskalation der Lage im Irak und in der Region zu erzielen. Seit einiger Zeit hatte in der Region das Gerücht kursiert, dass es Kontakte zwischen Teheran und Riad gibt, dass also die beiden Rivalen tatsächlich versuchen, in ein Gespräch zu kommen. Nach Abdulmahdis Rede ging es schnell. Per Akklamation nahmen die Abgeordneten den Resolutionsentwurf an. In der Entschließung wird die Regierung aufgefordert, auf ein Ende der Präsenz aller ausländischen Soldaten im Land hinzuarbeiten. Der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung solle ihre Bitte an die Bündnispartner um Beistand zurückziehen. Rechtlich bindend ist die Resolution des Parlaments nicht. Viele sunnitisch-arabische und kurdische Abgeordnete waren der Sitzung ferngeblieben aus Protest.
Soweit unser Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten, Carsten Kühntop. Daniel Gerlach, Publizist und Orientalist sowie Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Guten Abend.
Ja, guten Abend nach Frankfurt.
Wir haben gehört, das Votum des irakischen Parlaments für einen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak scheint in erster Linie ein schiitisches Votum gewesen zu sein. Insofern lenkt gerade diese Parlamentssitzung unseren Blick darauf, dass im Irak im Wesentlichen drei Bevölkerungsgruppen mitmischen, Schiiten, Sunniten und Kurden, und dass die irakische Republik nicht zuletzt auf einer Machtteilung zwischen diesen drei Gruppen beruht. Wie gut oder wie schlecht funktioniert denn diese Machtteilung?
Na, die Machtteilung funktioniert von Anfang an ziemlich schlecht, das ist aber auch nicht verwunderlich. Der Irak musste irgendwie nach dem Zusammenbruch, nach dem Sturz der Saddam-Diktatur neu aufgebaut werden, und es war klar, dass das eine Reihe Kompromisse erfordern würde. Und im Grunde von Anfang an, als die irakische Verfassung 2005 verabschiedet wurde, spürte man schon, dass es Spannungen hier geben wird. Das war nicht klar, ob diese Verfassung überhaupt verabschiedet werden würde, ob die sunnitischen Abgeordneten bzw. die sunnitischen Teilnehmer dieser Kommission überhaupt dann ein Votum dafür erwirken könnten. Und insofern mussten von Anfang an sehr, sehr viele Kompromisse gemacht werden. Und es ging eben auch von Anfang an darum, welche Gruppe, also erstmal, ob es überhaupt Sinn macht, sich als Schiiten, Sunniten und Kurden zusammenzufassen und welche Gruppe sich dann am Ende einfach durchsetzen würde. Denn bei allen Problemen, die das irakische System hat, und aber allen Problemen, die die Verfassung und die Machtteilung hat, die Sie ansprechen, der Irak ist eine Demokratie, eine defizitäre Demokratie, aber hier zählen Parlamentsvoten und hier zählen Wahlergebnisse. Und das dürfen wir bei der Auseinandersetzung mit diesem Land eben nicht vergessen.
Viele von uns haben, wenn Sie an den Irak und seinen östlichen Nachbarn Iran denken, möglicherweise noch das Bild zweier Erzfeinde im Kopf, die ja auch mal einen erbitterten Krieg gegeneinander geführt haben. Und diejenigen von uns, die dieses Bild im Kopf haben, werden möglicherweise überrascht gewesen sein, dass der iranische General Soleimani bei einem Besuch in Bagdad ermordet wurde. Woher kommen diese offenbar engen Verbindungen, die es mittlerweile zwischen den beiden Ländern gibt?
Ja, da haben Sie am Anfang etwas sehr Interessantes angesprochen. Diese beiden Länder haben einen wirklich verheerenden, grauenvollen Krieg geführt über fast 10 Jahre. Und es ist tatsächlich erst einmal positiv zu bewerten, unabhängig davon, was das für politische Konsequenzen für die Region hat, dass diese beiden Völker nicht im Krieg- oder Rachezustand zueinander stehen und dass beide Seiten es auch anerkennen, dass weder von Irak für Iran noch von Iran für Irak eine wirkliche militärische Bedrohung ausgehen sollte, weil die Länder einfach wichtig sind für ihre jeweilige Sicherheit. Aber der Kern des Problems ist heute natürlich noch ein anderer. Die Amerikaner haben das Saddam-Regime damals gestürzt und haben diejenigen an die Macht gebracht, die mächtigste Widerstandsoppositionsgruppe gegen Saddam Hussein waren. Und das war der schiitische Widerstand. Das war unter anderem die Dawa-Partei, aber auch andere, der Hohe Rat der Islamischen Revolution. Schiitische Gruppen, die maßgeblich von Iran unterstützt wurden, deren Politiker sich auch lange Zeit und Milizionäre im Iran aufgehalten haben, die zum Teil sogar im Golfkrieg auf Seiten Irans gegen Saddam gekämpft haben. Und diese Kräfte waren sehr gut organisiert und die schiitische Bevölkerungsmehrheit hat natürlich ihnen dann auch zur Macht verholfen. Und damit haben die Amerikaner diejenigen an die Macht gebracht, die sie eigentlich als ihre gefährlichsten Konkurrenten in der Region betrachteten.
Nun gibt es im Irak viele Menschen, und zwar auch Schiiten bemerkenswerterweise, die seit einiger Zeit gegen den Iran und gegen ihre eigene schiitisch nominierte Regierung demonstrieren, weil sie sagen, der Iran hat da zu viel Einfluss auf Politiker, die zumindest von diesen Demonstranten als korrupt bezeichnet werden. Wie stark ist diese Bewegung? Wer wird da über kurz oder lang die Oberhand gewinnen?
Diese Bewegung ist ernstzunehmend gewesen und sie ist es auch immer noch. Das, was ich in den letzten 2 Jahren im Grunde beobachtet habe nach dem militärischen Sieg gegen den IS, war ein Umdenken. Die Teilung des Landes in Kurden, Sunniten und Schiiten, die sich auch in der Bevölkerung sehr stark durchgesetzt hatte, obwohl sie keineswegs immer so gewesen ist. Es gibt ja viele gemischte Ehen und gemischte Familien und enge Beziehungen eigentlich. Aber diese Teilung, die auch mit dem Bürgerkrieg einhergegangen ist in diese Volksgruppen, die hat natürlich zu dem Denken geführt, nur wenn ein Schiit kann nur mit einem Schiiten solidarisch sein und nur ein Schiit kann schiitische Interessen vertreten. Jetzt haben die Menschen in den letzten 2 Jahren aber gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Denn nach dem Sieg über den IS haben insbesondere in den Gegenden, wo eigentlich die sogenannten Sieger herkommen, also diejenigen, die wirklich gekämpft haben gegen den IS und die dachten, dass sie davon etwas haben werden, weil sie Schiiten sind und dass sie jetzt eben bevorzugt behandelt würden, die haben gemerkt, ihnen geht es eigentlich genauso dreckig wie allen anderen auch, weil ihrer Empfindung nach die politische Klasse, unabhängig ob kurdisch, sunnitisch oder schiitisch, sich überhaupt nicht für ihre Interessen interessiert. Und da haben sich andere politische Allianzen gebildet, die mit der konfessionellen Zugehörigkeit nicht mehr so viel zu tun hatten. Und die unter anderem die schiitische Bevölkerungsmehrheit, aber eben nicht nur, hat sich eben sehr dafür eingesetzt, dass dieses politische System verändert wird. Warum haben sich die Schiiten so nach vorne gedrängt hier? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die sunnitische Bevölkerung einfach ganz große Angst hatte, hier auf die Straße zu gehen und zu protestieren, weil die wussten, wenn wir das machen, dann ist die Schwelle, ist die Gewaltbereitschaft der Sicherheitskräfte möglicherweise noch größer. Und die waren sowas von kriegsmüde aus der Zeit des Kampfes gegen den IS, der sie ja maßgeblich auch betroffen hat, dass sie hier kein Risiko eingehen wollten. Aber die Interessen oder die Proteste richten sich nicht nur gegen iranischen Einfluss, sondern insgesamt gegen Politiker, die, ob pro-iranisch oder nicht, einfach nur sich die Taschen vollstopfen und nicht für die Belange der Bevölkerung interessieren.
Was bedeutet nun die Ermordung des iranischen Generals Soleimani bei seinem Besuch in Bagdad für diese Kräfteverhältnisse im Irak, über die wir gesprochen haben?
Die vergangenen Monate haben die politische Klasse, insbesondere der großen schiitischen Parteien, die seit Jahren an der Macht sind und auch die Ministerpräsidenten gestellt haben, sehr unter Druck gesetzt. Die Protestbewegung, ihre eigenen Leute hat sie unter Druck gesetzt. Und jetzt geht es nur noch um nationale Sicherheit, um nationale Ehre. Und durch diesen Akt, den die Amerikaner da vollzogen haben, die Tötung nicht nur ja von Qasem Soleimani, sondern eben auch von einem der bedeutendsten schiitischen Paramilitärs, also der Stabschef der paramilitärischen Streitkräfte, die man so vulgo schiitische Milizen nennt, die aber ein staatlich sanktionierter Verband sind. Diese Politiker können jetzt sagen, es geht hier um die nationale Sicherheit und alle Fragen von Korruption oder politischer Reform können wir jetzt erstmal zurückstellen. Das heißt, die haben wieder Aufwind und sitzen wieder fester im Sattel. Und damit haben die Amerikaner natürlich genau das geschafft, was sie eigentlich wohl nicht wollten, dass sie die pro-iranischen Kräfte, obwohl sie 2 davon getötet haben, eigentlich im Irak wieder gestärkt haben.
Das heißt, der religiöse Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, hat das erreicht, was er vor einigen Monaten schon von der irakischen Regierung gefordert hat, nämlich die ausländischen Truppen aus dem Land zu werfen.
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn wir werden natürlich sehen, dass die Iraker sich nicht so ganz leicht damit tun. Sie wollen zwar jetzt, derzeit hat eigentlich keiner eine andere Wahl, als im Sinne der nationalen Einheit oder nationalen Ehre einen Abzug der ausländischen Truppen zu fordern. Da könnte man sich natürlich auch fragen, ob dann iranische Militärberater nicht auch das Land verlassen müssten, aber das ist eine andere Diskussion. Aber nein, wir haben ja anfangs über die Machtteilung gesprochen. Die Kurden, mit denen muss man rechnen. In dem Beitrag von Carsten Kühntop klang ja an, dass sich viele eben auch enthalten haben und nicht zur Abstimmung gegangen sind, weil sie die Politisierung dieser Abstimmung eben verhindern wollten. Und für die Kurden im Norden, zumindest für die herrschende Partei in Erbil, die auch nicht die Interessen aller Kurden vertritt, steht jetzt die Befürchtung im Raum, dass der Abzug der Amerikaner noch ein größeres Ungleichgewicht zugunsten Bagdads und zugunsten der schiitischen Mächte zeitigen könnte. Und die möchten natürlich eigentlich nicht, dass die Amerikaner abziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Situation sich weiter so entwickelt und die Kräfte wieder so auseinanderdriften, dass die Kurden es fertig bringen würden, den Amerikanern zu sagen, gut, die Zentralregierung will euch nicht, aber auf unserem Regionalterritorium, bundesstaatlich, könnt ihr weiterhin bleiben und sollt ihr weiterhin bleiben, um uns mit uns gemeinsam den IS in Schach zu halten. Das wäre natürlich ein Präzedenzfall, Denn für internationale Beziehungen und Militärabkommen ist natürlich die Zentralregierung in Bagdad zuständig. Und das würde eine neue Konflikt zwischen den Kurden und Bagdad erwirken.
Daniel Gerlach, Publizist und Orientalist sowie Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Vielen Dank. Am Abzug, Brennpunkt Bagdad, der Tag in HR2 Kultur. Bevor und nachdem Bagdad, die Hauptstadt des Iraks, in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zum Brennpunkt wurde, hat Bagdad immer wieder Menschen dazu inspiriert, ihre glorreiche Vergangenheit zu erzählen und zu beschreiben. So auch den irakischen Schriftsteller Najim Wali. Im Jahre 2015 erschien sein Buch Bagdad – Erinnerungen an eine Weltstadt. Und er geht in diesem Buch weit zurück, bis zu den Anfängen dieser auch sagenumwobenen Stadt.
Alle Chroniken sind sich einig, dass Bagdad auf Wunsch des Kalifen Abu Jafar al-Mansur gebaut wurde, und zwar weit weg von den Städten wie Basra und Kufa, in denen es dauernd Unruhen gegen den Herrscher gab. Ein hübsch gelegener Ort mit einem gemäßigten Klima sollte es sein. Darum wählte er, so heißt es, für Bagdad jene Stelle am Ufer des Tigris und legte im Jahr 762 nach Christus mit eigener Hand den Grundstein. Er hatte eine Anzahl Architekten ausgewählt, die den Bau beaufsichtigen sollten. Ihnen standen zahlreiche exzellente Baumeister und Handwerker zur Seite. Es verwundert nicht, dass die Stadt, gemessen an den technischen Möglichkeiten jener Epoche, in Rekordzeit entstand. Nur 4 Jahre nach der Grundsteinlegung war der Bau abgeschlossen und die Stadt bereit für den Einzug des Kalifen samt seinem Hof und den staatlichen Ämtern. Damit war Bagdad zur Hauptstadt des Abbasidenreichs geworden. Al-Mansur begnügte sich aber nicht mit der Stadtgründung auf dem westlichen Tigrisufer, dem heutigen Karch, sondern wirkte schon 2 Jahre später, im Jahre 768 nach Christus, darauf hin, sie durch die Errichtung einer weiteren Stadt auf dem Ostufer zu erweitern, die er Rusafa nannte. Diese Stadt machte er zum Sitz seines Sohnes und Thronfolgers Al-Mahdi und ließ sie mit Wall und Graben, mit einer Moschee und einem Palast versehen. Sehr bald schon florierte Rusafa, dehnte sich aus und wurde zum gesuchten Wohnort. Dies führte zu einer Zweiteilung. Karch war der Sitz des Kalifenpalasts, heute Palast der Republik und Grüne Zone. Rusafa war Sitz der meisten staatlichen Ämter. Unter Al-Mansurs Enkel Harun al-Rashid, dem man durch die Geschichten aus 1001 Nacht und durch seine Kontakte zur Kaiser Karl dem Großen kennt, wurde Bagdad zur weltweit größten Stadt, in der Kultur und Wissenschaft blühten wie nirgendwo sonst.
Das schreibt der in Deutschland lebende Iraker Najim Wali in seinem Buch Bagdad – Erinnerungen an eine Weltstadt. Später mehr aus diesem Buch, auch aus späteren Epochen. Von einem Iraker, der in Deutschland lebt, kommen wir nun zu Deutschen, die im Irak stationiert sind. Zu den 120 Bundeswehrsoldaten, die dort seit einigen Jahren irakische Sicherheitskräfte ausbilden. Ein Einsatz, der zurzeit ausgesetzt ist, weil sich die Sicherheitslage im Irak nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani in Bagdad verschärft habe. Und aus diesem Grund sind heute 32 der 120 Bundeswehrsoldaten in 2 Nachbarländer des Iraks ausgeflogen worden, nach Jordanien und Kuwait. Mehr über diese Entscheidung und die Reaktionen darauf von unserer Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, Birgit Schmeitzner.
Der Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Hans-Peter Bartels, begrüßt die Verlegung der Soldaten. Es sei richtig gewesen, die Ausbilder aus dem Feldlager Tachi und die Soldaten im Hauptquartier in Bagdad auszufliegen.
Unsere deutschen Bundeswehrsoldaten sollten nicht zwischen die Fronten geraten. Deshalb sind sie im Moment gut aufgehoben außerhalb des Konfliktgebiets. Und alles Weitere ist im Moment eine Frage der Diplomatie auf höchster Ebene.
Die Laufe, bestätigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Rande der CSU-Klausur in Seon. Man habe Kontakte und nutze sie. Klar sei aber auch, die Bundeswehr sei auf Einladung der Regierung im Land. Das irakische Parlament hatte sich dafür ausgesprochen, ausländische Truppen auszuweisen. Sollte sich die Regierung dem anschließen, sagte Kramp-Karrenbauer, dann habe man das zu akzeptieren.
Die Frage, ob und wie wir die Arbeit fortsetzen können, hängt entscheidend von der Entscheidung der irakischen Regierung ab. Diese Gespräche laufen jetzt, das muss man abwarten. Vorher ist alles Kaffeesatzleserei.
Fürs Erste lautet Kramp-Karrenbauers Linie: Truppenverlegung in die Nachbarländer ja, ganz raus aus dem Irak nein, weil die Mission gegen das Terrornetz IS weiter notwendig sei. Angesichts der Sicherheitslage waren am Wochenende die Ausbildungslehrgänge für irakische Kräfte ausgesetzt worden. Das Personal, das nicht unmittelbar benötigt werde, wurde deshalb ausgeflogen. Auch, wie Kramp-Karrenbauer sagte, um es nicht unnötiger Gefahr auszusetzen. Andere Staaten täten dies ebenfalls, ein Vorgehen also im internationalen Gleichklang. 35 deutsche Soldaten, die bisher im Zentralirak Dienst taten, waren in der vergangenen Nacht ausgeflogen worden. In Erbil im Norden des Irak ist die Sicherheitslage weniger angespannt. Die dort stationierten mehr als 100 Männer und Frauen blieben vor Ort. Kramp-Karrenbauer will das als Zeichen dafür verstanden wissen, dass Deutschland seiner Verpflichtung in der Mission nachkommen will. Zuletzt hatten Politiker von AfD, der Linkspartei und den Grünen gefordert, dass sich die Bundeswehr ganz aus dem Irak zurückzieht. Linken Parteichef Bernd Rieksinger bekräftigte das jetzt.
Der Teilabzug ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber er ist halbherzig.
Der Einsatz sei ohnehin wirkungslos. Auch die Grünen stellen die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Mission. Grünen-Außenexperte Omid Nuripur ist für einen Abzug der Bundeswehr und dafür auf diplomatischem Wege der, so wörtlich, steilen Rutschbahn in eine militärische Eskalation entgegenzuwirken.
Es geht nicht nur darum, den Iran davon abzuhalten, eine Vergeltung zu üben. Es geht auch darum, Nachbarstaaten davon abzuhalten, auf eine iranische Überreaktion wiederum falsch zu reagieren, sodass wir in eine endlose Kaskade von Gewalt geraten.
Nuripur fände es ein gutes Zeichen, wenn Außenminister Heiko Maas zu Gesprächen in die Region reisen würde, auch nach Saudi-Arabien und in die Arabischen Emirate, um zu verhindern, dass diese Länder ihrerseits eskalieren.
Soweit unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeitzner zur politischen Diskussion über den Bundeswehreinsatz im Irak. General AD Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab, ich grüße Sie.
Verlegung ja, aber vollständiger Abzug der Bundeswehr aus dem Irak möglichst nicht, sagt die deutsche Verteidigungsministerin. Und auch der Sprecher von Bundeskanzlerin Merkel, Steffen Seibert, hat gestern gesagt, man wolle und dürfe das Erreichte nicht so rasch aufgeben, denn das könne die Fortschritte bei der Stabilisierung des Iraks und die Fortschritte im Kampf gegen den IS gefährden. Welche Fortschritte sehen Sie denn im Irak? Was ist bislang erreicht worden?
Ja, zunächst mal gilt es natürlich zu betonen, dass es in der Tat eine bilaterale Angelegenheit ist, um die es sich hier handelt. Und wenn die irakische Seite nicht mehr daran interessiert ist, aus welchen Gründen auch immer, dass die Deutschen diesen Einsatz fortzusetzen, dann ist er eben beendet. So einfach ist das. Was die Leistungen, was die Bedeutung dieses Einsatzes betrifft, so würde ich das nicht überbetonen wollen. Wir sprechen jetzt von 27 Soldaten, die dort im Unterstützungsbereich Ausbildung betreiben, nicht mal sozusagen im Kernbereich für Kampfeinsätze. Also glaube ich, ist die Bedeutung der über 5000 amerikanischen Soldaten, die dort stationiert sind, im Kampf auch gegen den IS, diese Bedeutung ist wesentlich höher einzuschätzen. Wir sollten das nicht überbetonen. Im Übrigen hätte ich mir gewünscht, dass wir von Anfang an diesen Einsatz in den NATO-Einsatz integriert hätten. Dann wäre wesentlich klarer geworden, welche Ziele wir dort verfolgen, unter welchen Bedingungen unsere Soldaten eingesetzt werden, auch unter welchem Schutz sie eingesetzt werden und wann dieser Auftrag dann tatsächlich erfüllt ist. Das heißt, eine messbare Leistung erbracht worden ist.
Welche Ziele halten Sie denn für erstrebenswert und welche Interessen sehen Sie von deutscher Seite aus bei einem solchen Einsatz im Irak?
Nun, das Interesse Deutschland muss es sein, gemeinsam mit unseren Verbündeten, also mit den Verbündeten in der NATO, zu einer Stabilisierung dieses Landes beizutragen und dieses Land zu ermächtigen, auf eigenen Füßen für die eigene Sicherheit zu sorgen. Das ist das Ziel. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass der Irak ein sehr instabiles Land ist, auch in einer instabilen Region, dass er nach wie vor unter den Folgen der beiden Irakkriege leidet. Das Ergebnis, das wir jetzt haben, die Situation, die wir jetzt haben, ist ja eine nahezu direkte Folge dieser beiden Irakkriege. Und das bedeutet eben, dass man auch regional die Dinge betrachten muss, einbeziehen muss. Also das kann man nur im Rahmen eines Bündnisses wie der NATO machen. Man sollte auch nicht vergessen, dass die NATO dort ja bereits viele Jahre einen sogenannten Train and Equip-Einsatz durchgeführt hat, sehr viele NATO-Staaten daran beteiligt waren, mit umfangreichen Investitionen, und dass das Ergebnis nicht besonders berauschend ist. Also ich appelliere noch einmal daran, diesen Einsatz nicht in seiner Bedeutung nicht zu überschätzen. Die Teilnahme allein reicht meines Erachtens nicht aus.
Nun sind ja, wie wir vorhin auch in unseren Nachrichten gemeldet haben, nicht nur Bundeswehrsoldaten verlegt worden nach Jordanien und Kuwait, sondern auch die NATO macht etwas in dieser Richtung. Halten Sie denn eine Rückkehr, die ja durchaus möglich wäre, denn sie werden ja nicht allzu weit verlegt, diese Truppen, halten Sie eine solche Rückkehr für wahrscheinlich, dass die Truppen dann doch irgendwann, wenn die irakische Regierung das Parlamentsvotum nicht umsetzt, dann doch wieder zurückkehren und ihren Einsatz fortsetzen?
Ich denke, das ist die Absicht der Bundesregierung und das ist auch die Absicht der NATO, diesen Einsatz fortzusetzen, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind. Und das heißt in erster Linie, dass die irakische Regierung ein Interesse an der Fortsetzung dieses Einsatzes hat. Aber die zweite Bedingung, die sollten wir nicht vergessen, ist immer, dass auch die Sicherheit unserer Soldaten für diesen Einsatz gewährleistet ist. Und die Sicherheitslage ist eben zurzeit nicht gut und nach meinem Eindruck wird sie auch für längere Zeit nicht gut sein.
Das, was wir über den Irak jetzt reden, das haben wir in anderen Zusammenhängen auch schon mal über Afghanistan geredet. Wie kommt das, dass Militäreinsätze der Bundeswehr oder auch in größerem Maßstab der NATO offensichtlich sehr schnell an Grenzen stoßen und nicht das erreichen, was sich eigentlich diejenigen davon versprechen, die Soldaten losschicken?
Das ist relativ einfach zu erklären. Die Einsätze, die die NATO auf dem Balkan gemacht hat und die Einsätze, die die NATO in Afghanistan macht, dann erkennen Sie einen gravierenden Unterschied. Auf dem Balkan gab es auch eine politische Steuerung, auch im Zusammenhang mit einem UN-Mandat, nachher beim Wiederaufbau. Das heißt, man konnte auf die Entwicklung mit einem kohärenten Einsatz, mit einer kohärenten Strategie einwirken. Das war in Afghanistan nicht so, sondern da gab es sogenannte Lead Nations, also Staaten, NATO-Staaten, die Aufgaben übernommen haben, beispielsweise Deutschland am Anfang die Ausbildung der Polizei, den Abbau Poppies heißt das ja im Englischen, also von
da reicht meine Terminologie leider auch nicht.
ja, also von Rauschgift verhindern wollen. Andere haben die Entwaffnung oder die Einrichtung von eines wirksamen Justizsystems. Aber es gab eben keinen kohärenten Ansatz. Es gab auch sozusagen keine politische Steuerung eines zusammenhängenden Ansatzes. Und das hat eben dazu geführt, dass wir das nicht erreichen konnten, was wir erreichen wollten. Und das stellte sich sehr schnell heraus. Hinzu kam im Übrigen noch, dass die Vereinigten Staaten zunächst militärisch sehr halbherzig an diesem Einsatz beteiligt waren, weil eben parallel dazu dann der zweite Irakkrieg durchgeführt wurde. Also kommen viele Dinge zusammen, aber entscheidend ist immer für solche Einsätze, dass man dort mit einem politischen Ziel hineingeht, dieses politische Ziel mit einer kohärenten Strategie verfolgt, sich auch einen Zeitrahmen setzt für die Durchführung dieser Aufgabe. Und natürlich, sollte man nicht unterschlagen, müssen die Voraussetzungen auch in dem Land gegeben sein. Das heißt, die Menschen dort müssen bereit sein, diese Unterstützung beim Wiederaufbau und bei dem Aufbau staatlicher und wirtschaftlicher Strukturen anzunehmen und zu unterstützen. Das ist immer ein Risiko gewesen bei dem Einsatz in Afghanistan. Das ist auch das Risiko im Irak gewesen und das ist es heute noch. Und das muss man bei seinen Zielen mit berücksichtigen.
General AD Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Am Abzug, Brennpunkt Bagdad, haben wir diesen Tag genannt, anspielend auf die Frage, ob die ausländischen Truppen im Irak tatsächlich abziehen werden, so wie es eine Mehrheit irakischer Parlamentsabgeordneter fordert, nachdem der iranische General Qasem Soleimani während eines Besuchs im Irak getötet wurde bei einem Luftangriff der USA auf den Flughafen von Bagdad. Dieser Stadt, die nun zum Tatort geworden ist und damit zum Ausgangspunkt einer gefährlichen Entwicklung, dieser Stadt, die schon lange bevor es den irakischen Staat gab, weltberühmt war, hat auch der irakische Schriftsteller Najim Wali ein Denkmal gesetzt in einem Buch von 2015 mit dem Titel Bagdad – Erinnerungen an eine Weltstadt. Hier eine weitere Passage daraus.
Bagdad wurde nicht zufällig gegründet. Vielleicht dachte Abu Jafar al-Mansur, die Entstehung einer neuen Dynastie erfordere auch den Bau einer neuen Stadt und schuf so im Irak eine Tradition. Alle Familien und Geschlechter, die künftig in Bagdad herrschten, Personen aus anderen Völkern und Reichen oder doch aus anderen Städten, sollten Fremdlinge in der Stadt bleiben. Bis heute haben diejenigen, die im Palast der Republik oder in der grünen Zone in Bagdad sitzen, keinerlei Bezug zu der Stadt. Fremde aufzunehmen scheint Bagdads unabänderliches Schicksal zu sein. Und diese Fremden haben mit wenigen Ausnahmen mit großem Eifer Zerstörung gesät und Vernichtung verbreitet. Araber oder Nicht-Araber, Muslime, Buddhisten, Christen oder Heiden, Mongolen oder Sassaniden, Türken oder Saudis, Beduinen oder Räuber, Dörfler oder Turbanträger. Das Ausmaß der Zerstörung, das diese Stadt erlebte, übertrifft bei weitem alles, was die drei anderen Städte des Zweistromlandes im Lauf ihrer langen Geschichte erlitten haben. All das wusste ich noch nicht, als ich die Postkarten sammelte, die mein Vater uns aus Bagdad schickte. Doch wenn ich sie mir jetzt anschaue, wird mir klar, dass sie Dokumente der Zerstörung sind. Sie zeigen markante Gebäude der Stadt, die, soweit sie nicht schon damals verschwunden waren, in den 1960er Jahren verschwanden oder im Lauf der folgenden Zeit zerstört wurden. Jenes Bagdad hatte mit der Zivilisation, die ihm zugrunde lag, zu existieren aufgehört.
Bagdad, Erinnerungen an eine Weltstadt, so heißt das Buch des irakischen Schriftstellers Najim Wali. Und was wir gerade von ihm über Bagdad gehört haben, dass es nämlich das unabänderliche Schicksal Bagdads zu sein scheint, Fremde aufzunehmen, das gilt seit Beginn dieses Jahrtausends auch für das Land, dessen Hauptstadt Bagdad ist, für den Irak, wobei die Fremden in diesem Falle ausländische Truppen sind. 2003 marschierte eine sogenannte Koalition der Willigen unter Führung der USA in den Irak ein, um das Regime des damaligen Machthabers Saddam Hussein zu stürzen, wegen dessen angeblicher Massenvernichtungswaffen. Der Sturz des Regimes gelang und der damalige US-Präsident George W. Bush brachte das auf die Formel Mission Accomplished. Abgezogen, vorübergehend abgezogen, sind die US-Truppen dann unter Bushs Nachfolger Barack Obama. Und an diesem Punkt setzt nun der Bericht unseres Korrespondenten in Washington, Thorsten Teichmann, ein. Vom Abzug über die Rückkehr bis zum womöglich erneuten Abzug.
Good afternoon, everybody. As a candidate for president, I pledge to bring the war in Iraq.
Den größten Teil ihrer Truppen hatten die Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2011 aus Irak abgezogen. Das war ein Wahlversprechen von US-Präsident Obama. Am 21. Oktober des Jahres erklärte Obama, dass bereits 100.000 Soldaten heimgekehrt sind.
So, today.
Heute kann ich berichten, dass wie versprochen die verbliebenen Truppen bis Ende des Jahres heimkehren. Nach fast 9 Jahren endet Amerikas Krieg im Irak. Obama konnte das Versprechen nie wirklich umsetzen. Zwar sollte der Irak fortan allein für seine Sicherheit sorgen, doch zur Unterstützung blieben einzelne Verbände der US-Armee im Land. Auch wenn in der Statistik des Zentralen Kommandos der Streitkräfte genau für diese Quartale die Zahlen über stationierte Soldaten fehlen. Mehr noch, im Jahr 2014 kehrte die US-Armee in den Irak auch offiziell zurück, dieses Mal auf Einladung der Regierung in Bagdad. Der sogenannte Islamische Staat hatte große Teile im Norden und Westen des Landes erobert. Das Terrorregime IS brachte auch die zweitgrößte Stadt des Irak, Mosul, unter seine Kontrolle. Widerstrebend kündigte Präsident Obama am 20. September 2014 die Entsendung von weiteren 1.300 US-Soldaten an, Damit waren fast 3.100 Soldaten wieder im Irak stationiert. Diese amerikanischen Truppen haben keinen Kampfauftrag. Wir lassen uns nicht in eine weitere Bodenoffensive im Irak ziehen, aber sie werden gebraucht, um irakische und kurdische Kräfte zu unterstützen mit Ausbildung, Aufklärung und Material. Eine von den USA geführte Koalition gab irakischen Kräften im Kampf gegen den sogenannten IS vor allem Unterstützung aus der Luft. Zu den Verbänden des Irak gehörten auch Milizen, die von Iran unterstützt wurden. Innerhalb von 3 Jahren, begleitet von internen Konflikten und enormen Kosten, gelang es der Koalition, den IS weitgehend zu schlagen und das Gebiet zu befreien. Im Moment sind wohl 5.200 US-Soldaten im Irak stationiert. Genaue Zahlen liegen in Washington seit Anfang 2018 nicht mehr vor. Die Truppen sollen die Rückkehr des IS verhindern und Irak helfen, sein Staatsgebiet zu verteidigen. Zum US-Kontingent gehören Nebensoldaten, aber auch tausende Pauschalkräfte, US-Bürger, Gastarbeiter und lokale Kräfte. Das Pentagon hat wichtige Aufgaben im Krieg längst ausgelagert. Vom Sicherheitsdienst über den Fuhrpark, die Versorgung mit Essen und Übersetzern bis zu Helikopterflügen. Das heißt, die eigentliche Zahl der Beschäftigten des US-Militärs im Irak liegt zusammen mit den Soldaten derzeit eher zwischen 10.000 und 15.000. Und US-Präsident Trump hatte im vergangenen Februar angekündigt, eine Präsenz im Land behalten zu wollen. Wir haben ein Vermögen für diese unglaubliche Militärbasis ausgegeben. Die wollen wir besser behalten. Und der Grund ist, ich will von dort etwas Iran beobachten. Das verstehen viele nicht. Wir werden weiter beobachten, ob es Ärger gibt, ob jemand nach Atomwaffen strebt oder anderes. Wir wissen es noch vor ihnen. Damit nahm Washington die eigene Sicherheit ernst, aber endgültig keine Rücksicht mehr auf die Befindlichkeiten in Bagdad. Die US-Soldaten waren auf Einladung der Regierung im Land, nicht als Besatzungsmacht. Für die irakische Führung ist die Beziehung zum unmittelbaren Nachbarn Iran wichtig. Die gezielte Tötung des iranischen Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden Soleimani stellt nun den gesamten US-Einsatz in Frage. Die USA machen Soleimani verantwortlich für Anschläge und den Tod hunderter Amerikaner, zum Beispiel auch im Irak. Iraks Führung sieht die Souveränität des Landes verletzt. Die US-Truppen haben ihren Kampf gegen die verbliebenen Mitglieder des sogenannten Islamischen Staats jedenfalls ausgesetzt. US-Soldaten müssen nun eigene Einrichtungen schützen, aus Sorge vor Vergeltungsschlägen aus Iran gegen Amerikaner und deren Sicherheitsinteressen.
Also, US-Präsident Trump hat vor nicht einmal einem Jahr gesagt, die USA müssten im Irak präsent bleiben, um von dort aus den Iran im Auge zu behalten. Und jetzt? Jetzt, nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani, steht eben jene militärische Präsenz der USA im Irak in Frage. Professor Florian Böller, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt US-Außenpolitik und transatlantische Beziehungen und Juniorprofessor an der Technischen Universität Kaiserslautern. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glaub.
Was meinen Sie, haben der Präsident und seine Berater noch irgendeinen Gedanken an den Irak verschwendet bei der Entscheidung, Soleimani ausgerechnet bei einem Irak-Besuch zu töten?
Ja, das ist in der Tat natürlich eine schwere Hypothek für die irakisch-amerikanischen Beziehungen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass der Iran immer auch im Fokus stand bei der Irak-Politik der USA. Hintergrund ist, dass man einfach auch Sorge hatte, dass der Irak unter den Einfluss des Irans gerät. Der Einfluss des Irans ist natürlich auf das Nachbarland schon auch erheblich aufgrund der ökonomischen Verbindungen, aber dass der Einfluss immer weiter ausgebaut wird von iranischer Seite. Das war immer schon eine Sorge der amerikanischen Regierung.
Im Mai letzten Jahres hat das Middle East Institute in Washington das Pferd von einer etwas anderen Seite aufgezäumt. Die Leute dort haben gesagt, sie haben auf die Bedeutung des Iraks für die USA hingewiesen und gesagt, die USA müssten eine neue Linie gegenüber dem Iran finden, wenn sie den Irak nicht verlieren wollen, weil es eben sehr enge Verbindungen zwischen beiden Ländern gäbe. Und es bestehe die Gefahr, dass wegen amerikanischer Iran-Politik der amerikanische Einfluss im Irak schwindet. Ist da auch was dran?
Ja, das ist richtig. Also das Problem ist einfach, dass man keine klare Strategie erkennen kann bei Donald Trump und bei der Trump-Administration insgesamt. Also Unberechenbarkeit scheint fast ein Markenzeichen dieser Administration zu sein. Es gibt immer wieder verschiedene Maßnahmen, die dann im Einzelnen gar nicht zusammenpassen zu einer kohärenten Strategie. Man kann eigentlich als übergeordnete Strategie sagen, dass die USA sich eher zurückziehen wollten aus dem gesamten Nahen und Mittleren Osten. Und dass aber weiterhin ein Fokus eben der Iran war und man den Iran sozusagen isolieren wollte und auch mit ökonomischen Sanktionen klein halten wollte. Und diese Rechnung geht insgesamt überhaupt nicht auf und einzelne Schritte, die Trump jetzt auch vollzogen hat, gerade jetzt auch dieser tödliche Angriff auf Soleimani, die sind eher kontraproduktiv und die werden wahrscheinlich nicht dazu dienen können, den Iran einzudämmen.
Nun gibt es, wie schon mehrfach gesagt, ein Votum des irakischen Parlaments für den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak. Die deutsche Bundesregierung ist dabei darüber nicht glücklich, aber die Bundesregierung, sagt auch, es hat keinen Sinn, einen Auslandseinsatz der Bundeswehr gegen den Willen der Gastgeber fortzusetzen. Aber das sieht der US-Präsident, von dem Sie ja gerade gesagt haben, er wollte sich eigentlich auch zurückziehen, offenbar anders. Er droht mit Sanktionen für den Fall, dass die US-Truppen gehen müssen. Wie könnten denn diese Sanktionen aussehen?
Ja, das könnten Wirtschaftssanktionen sein, aber insgesamt wäre es eine schwer haltbare Position, sollte die irakische Regierung, im Moment haben wir ja nur eine Übergangsregierung, sollte es tatsächlich zu einem Beschluss kommen, zu einem bindenden Beschluss, dass die amerikanischen Truppen das Land verlassen müssen, wäre es sehr schwer haltbar. Dann könnten die Amerikaner nicht gegen den Willen einfach so im Land bleiben. Es hätte sehr schwierige sicherheitspolitische Auswirkungen. Es ist kaum vorstellbar, dass das durchzuführen ist. Und jetzt Druck auf die irakische Regierung auszuüben, ist, denke ich, auch kontraproduktiv, denn die irakische Regierung steht ja auch innenpolitisch unter großem Druck. Es gibt natürlich auch pro-iranische Kräfte im Irak, die jetzt das zum Anlass nehmen, eben diesen Abzug zu fordern der USA.
Professor Florian Wöller, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt US-Außenpolitik und transatlantische Beziehungen und Juniorprofessor an der Technischen Universität Kaiserslautern. Vielen Dank. Am Abzug, Brennpunkt Bagdad, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute Abend genannt. Denn eine Mehrheit im irakischen Parlament hat, wie gesagt, für den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak votiert, nachdem der iranische General Qasem Soleimani bei einem Luftangriff der USA getötet wurde auf dem Flughafen in Bagdad. Ein Brennpunkt ist diese Stadt, die Hauptstadt des Iraks, spätestens seit dem Irakkrieg von 2003, als die US-geführte sogenannte Koalition der Willigen den damaligen Machthaber Saddam Hussein stürzte. Ein Krieg, der auch an Bagdad, der Stadt, nicht spurlos vorüberging, was uns der irakische Schriftsteller Najim Wali schildert in seinem Buch Bagdad – Erinnerungen an eine Weltstadt.
Ich erinnere mich, dass ich an einem kalten Januartage 2004 sprachlos vor dem heutigen Minarett des Kalifenpalastes stand. Nicht, weil ich mich an das schöne alte Minarett erinnerte, an dem ich während meiner Arbeit als Nachtwächter immer vorbeikam. Wirklich schockiert hat mich der Zustand, in dem sich das gewaltigste und höchste Minarett von Bagdad befand. Ich musste ein wenig die Augen schließen, um mich genau an sein ehemaliges Aussehen zu erinnern. Dabei half mir auch meine Lektüre darüber. Es ist das höchste Minarett Bagdads, 32 Meter hoch. Wer das alte Minarett gekannt hat und sei es nur von einer Postkarte, muss betrübt sein. Seltsam diese Erinnerung. Es war das alte Bild, das mich zögern ließ, die Augen zu öffnen. Denn Realität ist, was sich da vor mir erhebt, hat nichts mit dem alten Minarett zu tun, das ich eben beschrieben habe. Weder seine Geschichte noch die ehrwürdige Architektur schützen den Ort. Die gesamte Umgebung war voller Unrat und Abfall der fliegenden Händler. Ein trister Anblick. Und selbst das gibt es heute nicht mehr. Denn was sich nach dem Krieg in Bagdad abspielte, hat Tod und Zerstörung über das ganze Land und besonders über Bagdad selbst gebracht. Seit der amerikanischen Besetzung des Iraks im Jahr 2003 war der Souq al-Ghazal zahlreichen Attacken ausgesetzt. Die Marines promenierten in Bagdad. Trotz der schlechten Sicherheitslage wurde die Arbeit dort an Feiertagen nicht wie sonst üblich beendet. Sogar mich hielten die Warnungen, die ich hörte, nicht davon ab, den Souq aufzusuchen und durch die Läden zu schlendern.
Durch die Läden der Stadt Bagdad, deren Sicherheitslage nicht besser geworden ist, seit der irakische Schriftsteller Najim Wali diese Zeilen geschrieben hat. Denn vor wenigen Tagen ist am Flughafen Bagdad ein hochrangiger Gast aus dem Iran, General Qasem Soleimani, getötet worden, bei einem Luftangriff der US-Streitkräfte, einem Angriff, der ihm gegolten hat. Heute nun ist der General im Iran beigesetzt worden, am dritten Tag einer Trauerzeremonie, wie sie gigantischer kaum hätte sein können. Unsere Korrespondentin für den Iran, Miriam Staber, hat sie für uns beobachtet.
Hunderttausende Iraner sind heute zu der emotionalen Trauerfeier für den getöteten General Soleimani gekommen, viele in Schwarz gekleidet. In ganz Teheran waren zahlreiche Poster von Soleimani zu sehen. Darauf stand: Du bist weg, aber dein Weg wird weitergeführt. Auch die iranische Führung war anwesend. Präsident Hassan Rouhani, Außenminister Mohammad Jarraf Zarif und der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er betete am Sarg des Generals, dabei versagte ihm die Stimme.
Allahumma inna haula al-musajjun qaddamana ibaduka wa ibnu ibadik.
In Aufnahmen des Staatsfernsehens ist auch zu sehen, wie Khamenei vor der Menge Tränen vergießt. Die Trauernden versammelten sich zunächst an der Teheraner Universität. Dort hatte unter anderem die Tochter Soleimanis, Zainab, gesprochen. Sie drohte den Familien der US-Soldaten. Die Familien der US-Soldaten im Nahen Osten werden ihre Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten. Von der Teheraner Universität zog der Trauermarsch mit dem Sarg über mehrere Kilometer durch die Stadt zum zentralen Azadi-Platz. Viele Menschen hielten Porträts von Soleimani und schwenkten Fahnen. Die Rufe Tod Amerika und Tod Israel ertönten. Mit so großem Andrang bei der Zeremonie habe er nicht gerechnet, sagte Politikwissenschaftler Sadiq Sebakalam von der Uni Teheran dem arabischen Sender Al Jazeera.
The assassination of General Soleimani has created.
Die Ermordung von General Soleimani hat einen starken Sinn für Patriotismus und Nationalismus unter Millionen Iranern geschaffen. Die Menge heute hat wirklich alle überrascht. Die einzige Erklärung, die ich Ihnen dazu bieten kann, ist, dass er als Verteidiger der Islamischen Republik aufgetreten ist. Nicht nur als Verteidiger des Regimes, sondern auch der Integrität des Iran.
Die Regierung hatte den heutigen Tag in Teheran zum Feiertag erklärt, damit möglichst viele Menschen an der Zeremonie teilnehmen können. Die Menschenmenge feierte den General als Helden und verlangte Vergeltung für seinen Tod. Die iranische Führung hat schwere Vergeltung angedroht und hat angekündigt, sich nicht mehr an das Atomabkommen zu halten. Politikwissenschaftler Sadiq Sebakalam.
Abgesehen von der Rhetorik und den Parolen und der bedrohlichen Sprache, die die iranischen Führer verwendet haben, wird es in den nächsten Tagen sehr schwierig sein zu erkennen, wie eine iranische Militäroperation gegen die Vereinigten Staaten in Wirklichkeit aussehen kann.
Die Trauerfeierlichkeiten werden morgen ihr Ende nehmen. Die eigentliche Beerdigung soll morgen in Soleimanis Geburtsstadt Kerman im Südosten des Iran stattfinden.
Unsere Korrespondentin für den Iran, Miriam Staber, über den dritten Tag der groß angelegten Trauerfeier für General Qasem Soleimani, den drittmächtigsten Mann des Iran, der vor wenigen Tagen bei einem Besuch im Irak getötet wurde durch einen Luftangriff der US-Streitkräfte. Carsten Kühntop ist unser Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Von Soleimanis Gastgeber im Irak, dem irakischen Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi, hat die Öffentlichkeit erfahren, dass Soleimani bei seinem Besuch im Irak eine Botschaft aus dem Iran habe überbringen wollen, als Reaktion auf eine Botschaft aus Saudi-Arabien, die die irakische Regierung zuvor an den Iran weitergeleitet hatte. Was hat es denn mit solchen angeblichen indirekten Kontakten zwischen den einstigen Erzfeinden, zwischen den Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien auf sich?
Im vergangenen Jahr waren ja die Spannungen zwischen Saudi-Arabien einerseits und dem Iran andererseits gestiegen. Es gab diverse Zwischenfälle, wo man, glaube ich, die meisten tatsächlich den Iranern noch in die Schuhe schieben darf. Der Angriff zum Beispiel auf die Ölförderanlagen in Saudi-Arabien. Mein Eindruck ist, dass die Saudis einigermaßen erschrocken waren, feststellen zu müssen, dass die Amerikaner nicht ihnen zu Hilfe gekommen sind, nicht sofort militärisch reagiert haben. Und womöglich war es aus dieser Überlegung heraus, dass die saudische Führung sich gedacht haben mag, vielleicht ist es wirklich an der Zeit für uns, das direkte Gespräch mit den Iranern zu suchen. Es kann so stattgefunden haben, es muss nicht so stattgefunden haben, aber wir haben schon einige Zeit lang in den letzten Wochen hier Gerüchte in der Region gehabt, dass Saudis und Iraner ins Gespräch kommen wollen, dass es da Kontakte gibt. Mittler, über die man gemunkelt hat, waren der Oman, war Kuwait, war Pakistan.
Jetzt nehmen wir mal an, es ist tatsächlich so gewesen, wie Sie das jetzt als eine Möglichkeit gerade geschildert haben. Was würde dann die Tötung Soleimanis für diese mutmaßlichen Kontakte zwischen dem Iran und Saudi-Arabien bedeuten, Ihrer Einschätzung nach?
Es würde natürlich zunächst mal bedeuten, dass diese Mission, diese diplomatische Mission von Qasem Soleimani im Nichts endete, mit seinem Tod endete sozusagen. Muss natürlich nicht das finale Ende aller Bemühungen von Saudis und Iranern bedeuten, ins Gespräch zu kommen. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo hat heute Nachmittag gesagt, nein, das stimmt nicht, Qasem Soleimani war nicht auf einer diplomatischen Mission, das wissen wir. Ich bin mir nicht sicher, warum der irakische Ministerpräsident in dieser Angelegenheit gelogen haben sollte. Ich vertraue da dem Wort des irakischen Regierungschefs. Mich hat das auch positiv überrascht, das zu hören, was der Ministerpräsident gesagt hat. Denn das würde ja bedeuten, dass tatsächlich beide Seiten auf sehr, sehr hoher Ebene miteinander geredet haben. Qasem Soleimani war direkt dem obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, unterstellt. Höher geht es nicht. Sonst hätte also der Ayatollah selbst hin und her fliegen müssen, sozusagen, um Botschaften hin und her zu tragen. Dass das womöglich tatsächlich der Fall war, hat mich dann doch irgendwie gefreut.
Die iranische Führung hat nun Vergeltung angekündigt für die Tötung Soleimanis und diesem Ruf haben sich viele Menschen im Iran angeschlossen, wie wir eben im Bericht von der Trauerfeier gehört haben. Und dem Ruf schließen sich auch pro-iranische schiitische Gruppen in anderen Ländern der Region, an dem Jemen, im Libanon, in Syrien. Viele warnen nun davor, dass andere Länder der Region auf die Vergeltung des Iran und seiner Verbündeten mit eigener Vergeltung reagieren könnten. Was meinen Sie, welche Auswirkungen kann all das haben auf die Lage im Nahen und Mittleren Osten insgesamt?
Es gibt verschiedene Szenarien, die denkbar sind, was nicht bedeutet, dass jedes einzelne Szenario wahrscheinlich ist. Aber das Szenario, was sicherlich am bedrohlichsten ist, dass die Hisbollah im Libanon Israel angreift. Die Hisbollah hat in den letzten Jahren ihr Raketenarsenal dramatisch ausbauen können, ist bis an die Zähne bewaffnet. Es gibt derzeit so etwas wie eine Abschreckung zwischen der Hisbollah und Israel, die funktioniert. Und nun ist die Frage, die sich die Führung der Hisbollah stellen muss, sind wir libanesisch oder sind wir tatsächlich nur Stellvertreter oder Handlanger des Iran sozusagen? Lassen wir uns instrumentalisieren. Sheikh Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, hat vor zwei Tagen eine Fernsehansprache gegeben. Unglaublich lang war die wieder. Bis er dann schließlich zum Punkt kam. Interessant fand ich, dass er nicht von Israel letztlich gesprochen hat, sondern er hat dargestellt, dass aus Sicht der Hisbollah, aus Sicht der sogenannten Achse des Widerstands, die amerikanischen Sicherheitskräfte, die amerikanischen Soldaten überall in der Region das Ziel seien. Und da habe ich so ein bisschen aufgeatmet, weil das unter Umständen bedeuten könnte, dass Hassan Nasrallah keinen Befehl gibt, Israel anzugreifen. Was passieren würde, wenn die iranische Führung womöglich lebensgefährlich bedroht werden könnte durch flächendeckende amerikanische und oder israelische Angriffe, das ist dann was anderes. In so einer Situation, glaube ich, könnte die Hisbollah gar nicht anders, als auch dann in solch einen Krieg mit einzutreten.
Nun hat ausgerechnet in dieser schwierigen Lage das irakische Parlament für einen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak votiert. Wenn es so käme, würde die Terrormiliz IS dann zum Beispiel in Syrien wieder Oberwasser bekommen? Denn viele sagen ja, um diese Miliz in Syrien bekämpfen zu können, den IS, sei auch Logistik im Irak nötig.
Ja, ich meine, es spielt keine Rolle, ob Syrien oder Irak. Also der IS kann sich, glaube ich, das ist ein Eigentor, was sich die Amerikaner mit diesem Attentat geschossen haben. Insofern als das, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die ausländischen Truppen den Irak verlassen. Ich denke nicht, dass die irakischen Sicherheitskräfte in der Lage wären, dann alleine mit einem IS fertig zu werden, der ja jetzt schon wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Er ist sicherlich noch Jahre davon entfernt, wieder so stark zu werden, wie er mal war mit diesem fürchterlichen Kalifat. Kalifat im Reich der Finsternis. Und bei allem Respekt, die Iraker selbst sagen, naja, das schaffen wir dann schon, das schaffen wir schon. Das ist, glaube ich, dummes Zeug. Das werden sie alleine nicht schaffen. Auch vor diesem Hintergrund kann man nur hoffen, dass die Iraker in den nächsten Monaten da noch einen Modus vivendi finden werden und dass sie eben nicht darauf bestehen werden, dass alle ausländischen Truppen rausgehen.
Viele reden jetzt von Deeskalierung. Sie kennen die Region gut. Sehen Sie da tatsächlich Ansätze, die dazu führen könnten, dass die Eskalation wieder heruntergefahren werden kann?
Ja, es hängt alles am Iran. Jeder weiß, dass die Iraner reagieren müssen nach diesem Attentat. Dazu war der Getötete viel zu wichtig für das Land, auch symbolisch in jeder Beziehung. Und unser Eins hält so ein bisschen die Luft an. Und niemand weiß, was letztlich passieren wird. Ich denke, ein Überraschungselement, das wird den Iranern auch wichtig sein, dass es ein Überraschungselement gibt. Niemand weiß so richtig, was passiert. Alle hoffen, dass es vielleicht bei einem kurzen Sturm bleibt, bei einem kurzen Gewitter und dass die Dinge dann wieder sich stabilisieren und dass sich die Lage dann wieder beruhigt.
Carsten Kühntop, ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten. Vielen Dank. Am Abzug, Brennpunkt Bagdad. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.